Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Nan Goldins Kampf gegen die Schmerzmittelfirmendynastie Sackler. Ab heute ist der Film All the Beauty and the Bloodshed im Kino zu sehen.
My anger at the Sackler family, it's personal. When you think of the profit of people's pain, you can only be furious.
Es ist etwas Persönliches für mich, wenn man die Bereicherung sieht, auf Kosten all dieser Menschen mit ihrem Schmerz, sagt Nan Goldin. Mehr über diesen Film und die Hintergründe hier im Kompressor. Herzlich willkommen. Kenneth Anger, Pionier des amerikanischen Untergrunds, ist gestorben, haben wir eben kurz in den Nachrichten gehört. Schon vor 2 Wochen ist das passiert, aber gestern Abend ist das erst bekannt geworden. Anger war Okkultist, Satanist und, falls Ihnen dieser Name bis jetzt dann doch noch nichts sagt, er stand höchstwahrscheinlich auch Pate für einen legendären Song der Rolling Stones. Sympathy for the Devil bezieht sich wohl auf Kenneth Anger, der einer der ersten offen schwulen Filmemacher war und damit Vorreiter des queeren Kinos. 94 Jahre alt ist er geworden oder vielleicht auch 96, so ganz ist das nicht klar. Ist ja bei Dieven so üblich, dass man die Geburt dann doch nicht so ganz kenntlich macht. Über Kenneth Anger und sein Werk will ich jetzt mit dem Film- und Kulturwissenschaftler aus Mainz und bekennenden Anger-Fan Markus Stiegelegger sprechen. Hallo.
Ja, hallo, freut mich sehr.
Herr Stiegelegger, lassen Sie uns erstmal über seine Rolle als Filmemacher sprechen. Enfant terrible von Hollywood, schreibt zum Beispiel queer.de. Welche Rolle spielte er denn für Hollywood? Oder ja, vielleicht müsste man umgekehrt sagen, welche Rolle spielte Hollywood für ihn, für Kenneth Anger?
Kenneth Anger ist zum Teil aufgewachsen natürlich mit der Hollywood-Kultur, war immer sehr fasziniert davon. Er ist selbst aber ein Pionier des Underground-Films, also eigentlich eines Gegenmodells zum Hollywood-Studiosystem. Er hat beginnend 1947 mit seinem ersten bemerkenswerten Film Fireworks und dann bis in die, sagen wir mal, frühen 70er Jahre eine ganze Reihe von Klassikern des Underground-Kinos gedreht, meistens in kurzer Form, zwischen wenigen Minuten und 30 Minuten, die aber eine unglaubliche Spur hinterlassen haben und ihn zum Teil, was beginnt mit Fireworks, auch als ein Pionier des queeren Kinos qualifizieren.
Das Ganze ist natürlich auch schon sehr lange her, als er angefangen hat. Also wenn man das heute schaut, dann ja, ist es gar nicht so einfach, da einen Zugang zu aufzubauen. Dieses Okkultistische, Satanistische, verbunden mit Horror und dann eben auch schwuler Pornografie. Ja, Sie haben Fireworks von 1949 eben angesprochen. Das hat er als sehr, sehr junger Mann gedreht. Da wird auch eine Vergewaltigung dargestellt. Was hat ihn an dieser, ja, dieser Gewalt, an dieser Brutalität fasziniert?
Also viele seiner Filme sind sehr stilisiert, ästhetisiert und sie sind eigentlich als Fetischdarstellungen zu begreifen. Also der Film Fireworks hat eine schwule Lesart von Seeleuten. Es gibt tatsächlich sexuelle Gewalt in diesem Film auch, aber alles, wie gesagt, sehr stilisiert. Und viele dieser Filme nehmen eine Ikonografie vorweg, eine Bildwelt des queeren Kinos, das man dann später bei Rainer Werner Fassbinder in Querelle zum Beispiel wieder sieht. Also diese Kombination von Sexualität und Gewalt, diese Idee des Transgressiven, das in diesen verschwimmenden Grenzen liegt, das ist etwas, was ihn sehr fasziniert hat.
Transgressiv, dieses Wort kennt man so nicht unbedingt. Hat er das sozusagen erschaffen?
Nein, die Philosophie der Transgression geht eigentlich vor allem auf Georges Bataille, einen französischen Philosophen, zurück. Und es geht darum, in der Zusammenführung von Sexualtechniken und Todesnähe eine Art spirituellen Moment zu beschwören, also ganz grob gesagt. Und in seinen Filmen Scorpio Rising, Lucifer Rising, die eben auch, wie schon gesagt wurde, teilweise auch mit dem Okkulten kokettieren, geht es eben um Rituale, die eben fetischistisch aufgeladen dargestellt werden, um solche Momente des Spirituellen zu beschwören.
Jetzt sind wir schon erheblich näher dran. Hören wir mal in diesen Film Scorpio Rising von 1964 kurz rein. Where wise men never go. Where wise men never fall in love. So how are they to know? Ja, das ist natürlich eher musikalisch atmosphärisch. Man sieht Männer im Biker-Outfit, später mit Masken, die ihre Motorräder fertig machen, sich aufs Rennen vorbereiten. Es wird nicht gesprochen in seinen Filmen in der Regel. Man hört aber Musik und eben diesen Motorrad-Sound. Ja, eigentlich kann man sagen, ist das eher ein Musikvideo als ein Film, oder?
Ja, er kann als einer der Begründer der Musikvideo-Ästhetik gelten. Scorpio Rising ist ein Film, der zu einer Zeit, als der Hollywood-Film selbst noch sehr zögerlich mit Popmusik und Rockmusik auf dem Soundtrack arbeitete, im Underground-Film das vorwegnahm. Also dieser Film Scorpio Rising geht um männliche Sexualenergie, der sich aufrichtende Skorpion, Scorpio Rising. Und das wird verkörpert in wiederum fetischistisch dargestellten Lederoutfits, Motorrädern und später auch sogar faschistische Ikonografie. Also Susan Sontag, die berühmte Intellektuelle, hat sich auch immer wieder positiv dazu geäußert, wie er die Faszination einer faschistischen Ästhetik vermitteln würde, ohne sich dem weltanschaulich quasi zu verschreiben. Mhm. Und das ist mit Sicherheit also so diese Mehrfachkodierung, die in seinen Filmen liegt.
Das ist natürlich alles ein sehr, sehr spezielles Genre, ne? Also wie Sie das auch beschreiben, eigentlich im Prinzip nicht mehrheitsfähig, vor allem in der damaligen Zeit nicht. Wodurch ist er dann doch so bekannt geworden?
Seine Filme sind mit Sicherheit als Teil der Underground-Kultur, Underground-Filme experimentell wahrgenommen worden, in kleinen Zirkeln meistens nur gezeigt worden. Aber sie hatten eine große Auswirkung auf die Popkultur, denn er wurde tatsächlich von Leuten wahrgenommen in der Zeit, wie Mick Jagger zum Beispiel oder Jimmy Page, also bekannten Musikern der 60er Jahre, die dann zum Teil mit ihm zusammenarbeiteten. Also er inspirierte die Stones in der Tat, aber Jagger hat auch die Musik für seinen Film Invocation of My Demon Brother, wo er auch kurz vorkommt, tatsächlich geschrieben. Und es gibt eine weitere Verbindung mit Marianne Faithfull zum Beispiel, die ja damals sehr berühmt war auch, die mitspielt in dem Film Lucifer Rising. Er ist auch eher ein Luziferaner. Er verherrlichte den Lichtgott Lucifer, der für ihn positiv konnotiert ist, weniger ein Satanist in dem klassischen Sinne der, ja, also Umkehrung der Werte und sowas. Also Lucifer war für ihn so eine Rebellenfigur.
Mhm. Außerdem hat er dieses Buch Hollywood Babylon über die Skandalgeschichte Hollywoods geschrieben, 1965, das ist so auch überall kursiert. Ja, wenn man jetzt sich das von heute aus anschaut, ja, das queere Kino hat sich natürlich längst noch mehr ausdifferenziert, lesbische Paare, Transmenschen und so weiter, das ist natürlich alles längst sichtbar auf der Leinwand, vielleicht auch, weil er einer der Vorreiter war. Wäre er, wenn man sich heute seine Filme dann in diesem Zusammenhang anschaut, eigentlich noch zeitgemäß? Was sagen Sie?
Er verkörpert natürlich einen rebellischen Geist einer Kultur, die quer zum Mainstream liegt. Also der queere Begriff, den wir heute damit verbinden, die Fluidität von Geschlechtlichkeit und so weiter, das ist in seinen Filmen sehr stark ästhetisiert und wird nur angedeutet. Es gibt Travestie-Elemente, Verkleidungen, es gibt Rituale, eben Fetischisierungen von Gegenständen, von Kleidung. Aber das sind alles Elemente, die man, glaube ich, heute nicht mehr eindeutig als queere Kultur nur betrachten würde. Also das heißt, er ist mit Sicherheit ein Vorläufer, aber aus einer Zeit, in der dieser Begriff noch überhaupt nicht etabliert war, so wie wir ihn heute verstehen.
Markus Stiegelegger zum Tod von Filmemacher und, wenn man so will, Dark gegen Hollywood-Ikone Kenneth Anger. Ich danke Ihnen herzlich.
Freut mich sehr.
Vertriebene aus den deutschen Ostgebieten im Zweiten Weltkrieg, das ist ein sehr sensibles Thema, das sich das Serious Game gezeichnet, unsere Flucht 1945 vorgenommen hat. Serious Games sollen ja auch Spaß machen dürfen, natürlich, aber im Vordergrund steht, Wissen zu einem Thema zu vermitteln. Und genau da gibt es Kritik an den sächsischen Pandabees Studios, die dieses Spiel gemacht haben. Der Vorwurf Geschichtsvergessenheit. Markus Richter hat sich diese Diskussion für uns angeschaut und stimmt dazu zusammengetragen. Hallo Markus.
Hallo.
Also, wie inszeniert denn dieses Spiel die historischen Ereignisse?
Also es geht im Kern um eine deutsche Familie, die eben aus den ehemaligen Ostgebieten des Deutschen Reiches vor der herannahenden Roten Armee flüchtet. Das Spiel ist gezeichnet, also durch Zeichnungen dargestellt, unterteilt in Kapitel. Man spielt Maike, eine junge Frau und Mutter, die sich um die kleine Gruppe, also ihre Geschwister, ihren Sohn und ihre Großmutter kümmert. Das ist dann sehr dialoglastig, es gibt ein bisschen Ressourcenmanagement und das alles soll Knappheit und Elend und Herausforderung darstellen. Es fehlt an Essen, man muss immer wieder harte Entscheidungen treffen, die wirklich finster sind. Also an einer Stelle zum Beispiel, Will man selber hungern oder klaut man anderen Flüchtlingen das Brot? Oder noch härter, an einer anderen Stelle entscheiden, ob man im Fluchtweg dadurch weiterkommt, dass man jemanden an die Wehrmacht verrät oder sich sexuell zur Verfügung stellt. Also in der Umsetzung atmosphärisch und grauenhaft, nicht um des Schockmoments willen, sondern inhaltlich. Und das aber sehr hart, um eben diese Trost- und Hoffnungslosigkeit einer Flucht zu sinnbildlichen.
Mhm. Nun gibt es aber eben diese harte Kritik an dem Spiel. Da wird vor allem fehlender Kontext angemahnt. Also was steckt dahinter?
Die Kritik kommt von Ulrich Matthias Gehr. Der arbeitet an der Fachhochschule Düsseldorf und an der Uni Oldenburg, vor allem zum Bereich Antisemitismus im Bereich Didaktik und soziale Arbeit. Und sein Hauptkritikpunkt ist,
dass durch die Inszenierung des Spiels, durch das Thema des Spiels, aber auch durch das, was nicht thematisiert wird, vor allem die deutschen Vertriebenen als die eigentlichen Opfer des Zweiten Weltkriegs erscheinen. Und das knüpft an bestimmte geschichtsrevisionistische Debatten in der Nachkriegszeit.
Es gibt ja das Schlagwort von der Täter-Opfer-Umkehr, die in der Diskussion um den Zweiten Weltkrieg eine wichtige Rolle spielt. Und das Spiel beschränkt sich darauf, die ganze Geschichte alleine aus der Perspektive der Protagonistin zu erzählen, setzt in dem Umfeld auf historische Akkuratheit, aber nur im Detail, nicht im Kontext. Und für die Vertriebenen war eben der Russe der Böse und es gab die Hoffnung, dass die Deutschen vielleicht doch noch gewinnen. Und Gerhard hat noch viele andere Details aufgelistet, die dieser Perspektive dann auch geschuldet sind. Aber heute als Teil revisionistischen Gedankenguts gelten, also die SS als böse Verbrecher, Wehrmacht nur Soldaten, also diese Trennung vom Holocaust, soll kaum jemand was gewusst haben. Das sind alles Dinge, wenn man dieses Spiel spielt, muss man die eigentlich vorher wissen, um den Kontext zu können? Oder wie Gerr es formuliert?
Dieses Spiel setzt jetzt voraus, eine Lehrkraft, die das extrem gut in ihren Unterricht einbettet und das alles auffängt, was dieses Spiel einem an Ideologie präsentiert.
Und das passiert eben nicht. Das Spiel liefert selber überhaupt keinen Kontext, bitte.
Das klingt natürlich absolut einleuchtend, aber wird die Kritik auch von anderen Experten geteilt?
Also alle die, mit denen ich gesprochen habe, sehen das ähnlich. Ich will stellvertretend hier Christian Huberts von der Stiftung Digitale Spielekultur zu Wort kommen lassen. Der war Projektleiter bei der Initiative Erinnern mit Games, die sich eben genau mit dem Thema Erinnerungskultur in Computerspielen beschäftigt hat.
Ja, die Kritik halte ich für sehr berechtigt. Das Spiel spart sehr viel Kontext aus, gerade zu der Zeit zwischen 1933 und 1945. Es gibt Andeutungen, aber eben keine expliziten. Und ja, es fehlt einfach an allen Ecken und Enden des Spiels an Kontext.
Es geht übrigens nicht darum, dass man nicht die Geschichte von vertriebenen Deutschen erzählen soll. Es geht darum, dass das nicht kontextlos zu machen ist, weil das eben in der Vergangenheit auch missbraucht worden ist.
Die Spielemacher von Pandabee Studios haben ja am Anfang gesagt, es sei eine Entscheidung, also im Prinzip eine bewusste Entscheidung, das Spiel ohne Kontext zu liefern. Man sei davon ausgegangen, dass den ja jeder Spieler, jedenfalls über 16, und das ist ja die Alterskennzeichnung für dieses Spiel, mitbringe. Ja, nur geht das überhaupt, mit 16 schon so viel Bescheid wissen?
Darüber, also nicht nur mit 16, auch bei Erwachsenen kann man das durchaus fragen. Darüber habe ich mich mit Philipp Wehage vom Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele unterhalten, denn diese Ansage, also an die Kontextfreiheit, an eine kulturwissenschaftliche Diskussion um das sogenannte offene Kunstwerk erinnert hat. Das kommt aus den 70ern, das wurde vom Schriftsteller Umberto Eco geprägt und da geht es eben genau darum zu beschreiben, was passiert, wenn man sagt, hier ist mein Werk, ich gebe keinen Kontext, interpretiert selbst.
Wenn man sich aber mal anschaut, was Menschen so über das offene Kunstwerk schreiben und sagen, dann spielt da unter anderem die sogenannte Enzyklopädie eine Rolle. Und die Enzyklopädie ist das, was medial als vor allen Dingen Vorurteil, aber nicht nur, bekannt ist, gewusst wird, was uns allen quasi im kollektiven Unbewussten rumschwirrt. Und gerade in diesem Kontext ist es natürlich klar, dass Klischees aufgerufen werden und dass die aktiv aufgerufen werden. Und dass das passiert, in Anführungszeichen, dass, wenn man in Sachsen sitzt und ein Spiel über Vertreibung macht, dass man da ganz notwendigerweise irgendwelche Klischees aufruft. Das hätte den Leuten klar sein können.
Man könnte es auch ein bisschen anders sagen. Ne? Also wenn man keine Interpretation mitliefert, dann gibt es auch Standardinterpretationen, die einem zugeschrieben werden können. Zusätzlich zur historischen Schwere des Themas kommen hier eben dann auch noch diese aktuellen Diskussionen dazu, sagt Wehage. Und das Spiel kommt eben aus Sachsen. Es gibt das Klischee vom braunen Ostdeutschland. Ich kann das jetzt leider nicht benennen, ohne es zu reproduzieren. Und auch da läuft man, also man muss fast schon sagen, sehenden Auges eigentlich mit rein.
Tja, und was sagen dann die Macher dazu? Denn die Kritik ist heftig. Also gibt es da eine Reaktion oder ja, werden Konsequenzen bereits gezogen?
Die Kritik scheint definitiv angekommen zu sein und sie wird auch angenommen, hat mir Gustav Mena von Pandabee Studio erzählt. Das Spiel wurde erstmal offline genommen. Das ist also momentan gar nicht mehr erhältlich. Und Mena hat mir gesagt, sie
geben halt unser Bestes in Austausch mit weiteren Experten und Historikern, dass zum Beispiel eben diese Kontextualisierung geschieht, dass also die Geschehnisse der NS-Zeit und des Zweiten Weltkriegs vor dem 13.01.1945, also vor den Geschehnissen des Spiels, erklärt werden. Und dass die Rolle der Deutschen im Zweiten Weltkrieg auch unmissverständlich dargelegt wird und dass auch die Opfer der Faschisten klar benannt werden. Und all diese Sachen, eben wichtige Kontextualisierung hinzuzufügen, das ist uns jetzt natürlich ein Anliegen.
Tja, da bleibt aber die Frage, ob das jetzt dann eigentlich so passt. Also du hast ja die letzten Tage, Markus Richter, zu dem Thema recherchiert. Ist es jetzt eigentlich ja ausdiskutiert?
Ich will vielleicht auch die Frage zwischen den Zeilen, die Ungestellte beantworten. Ich halte das für keinen Vorsatz. Ich halte das, so wie es sich mir dargestellt hat, eher für Betriebsblindheit oder, man muss fast schon sagen, Naivität eines jungen Spielestudios. Das hätte trotzdem nicht passieren dürfen. Im Konkreten, ich glaube, die Kritik ist berechtigt. Ich glaube auch, die Macher werden das annehmen und umsetzen. Eine Frage dahinter gibt es noch. Ne? Warum taucht das erst jetzt auf? Das Spiel ist schon einige Zeit in der Mache und auch gelobt und ausgezeichnet worden. Das wäre, glaube ich, noch eine weiterführende Frage, die man sich anschauen könnte. Ich bin gespannt, was daraus wird. Und wer übrigens sehen will, wie man es von Anfang an, könnte man fast sagen, richtig macht, Christian Huberts von der Stiftung Digitale Spielekultur hat im Kontext der Gespräche hier Svoboda 1945 Liberation empfohlen. Das hat ein ähnliches Thema, da geht es um die Vertreibung der Sudetendeutschen, aber das bringt eben diesen Kontext mit, da kann man sehen, wie es auch geht.
Interessante Geschichte, Markus Richter, zur Kritik rund um das Spiel gezeichnet, unsere Flucht 1945. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Susanne Balthasar.
Der Tod von Tina Turner hat weltweit Trauer ausgelöst. Die Rocksängerin starb nach Angaben ihres Managers nach langer Krankheit im Alter von 83 Jahren in Küsnacht bei Zürich, wo sie rund 30 Jahre lang gelebt hatte. Tina Turner verkaufte im Laufe ihrer Karriere mehr als 180 Millionen Alben und gewann 8 Grammys. Musikerinnen und Musiker bekundeten im Netz ihre Anteilnahme. Elton John sprach von einer Legende. Auch aus der Politik kamen Würdigungen. US-Präsident Biden hob Turners einzigartiges Talent hervor, das die US-Musik für immer verändert habe. Die deutsche Kulturstaatsministerin Claudia Roth nannte ihre beeindruckende Karriere eine Emanzipationsgeschichte. Der Musikjournalist Karl Bruckmeier sagte im Deutschlandfunk Kultur:
Ihr ganzes Leben bestand aus einer Art von Selbstverwirklichungskampf, bei dem ihr Talent sicherlich geschadet hat. Und sie hat ihr Schicksal selbst in die Hand genommen, mehrfach ihr Leben um, was weiß ich, wie viele Grad in eine andere Richtung bewegen können. Und sie ist zum Rollenmodell für wahrscheinlich unglaublich viele Frauen, nicht nur schwarze Frauen in Amerika geworden. Nein, sie war eine der ganz großen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts oder der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Jemand, auf den die ganze Popmusik sehr stolz sein kann.
Die jüdische Gemeinde in Frankfurt am Main will am Sonntag gemeinsam mit einem breiten zivilgesellschaftlichen Bündnis gegen das Konzert des Musikers Roger Waters in der Frankfurter Festhalle demonstrieren. Die Protestkundgebung ist wenige Stunden vor dem Konzert auf dem Platz vor der Festhalle geplant. Das teilte die jüdische Gemeinde mit. Waters wird von seinen Kritikern vorgeworfen, antisemitische und Holocaust-relativierende Bildmotive zu verbreiten. Die Stadt Frankfurt und das Land Hessen wollten das Konzert absagen. Das Verwaltungsgericht erlaubte den Auftritt aber. In Zwickau beginnt heute der 60. Bundeswettbewerb Jugend musiziert. Über das Pfingstwochenende bis zum 2. Juni messen sich in der westsächsischen Stadt und ihrer Umgebung die besten jungen Musizierenden aus dem gesamten Bundesgebiet. Christine Unverzagt.
Es ist ein kulturelles Großereignis, das Zwickau eine Woche lang prägen wird. Rund 2200 junge Musizierende präsentieren sich in über 1000 Wertungsvorspielen und kämpfen um die begehrten ersten Bundespreise. Die Teilnehmenden sind zwischen 12 und 20 Jahre alt und treten unter anderem in den Kategorien Klavier, Harfe und Gesang sowie in zahlreichen Ensemble-Kategorien an.
Deutschlands bester Club ist in Köln. Das Bootshaus wurde vom Fachmagazin DJ Mag auf Rang 6 der angeblich 100 besten Clubs der Welt gekürt. In Deutschland war das der Spitzenplatz. Danach folgte das Berliner Berghain auf Platz 16. Seit es 2009 ganz vorn lag, rutschte das Berghain Jahr für Jahr ab. Als bester Club der Welt gilt zum zweiten Mal in Folge das Ibiza auf der spanischen Insel. Laut DJ Mac stimmten diesmal fast 700.000 Menschen beim Clubvoting ab.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Der preisgekrönte Nan Goldin-Film The Beauty and the Bloodshed kommt ins Kino. Das ist unser Thema jetzt gleich. Max Oppel im Studio. Hallo zusammen. Die Fotografin Nan Goldin war, wie Millionen andere US-Amerikanerinnen, in der Opioid-Krise abhängig von Schmerzmitteln der Pharmafamilie Sackler und fasste einen Plan.
We need to demand that the Met Museum, the Louvre, the Tate refuse donations from the Sacklers and take down their name.
Das Metropolitan Museum, der Louvre, die Tate Gallery, alle müssen sie Spenden der Sackler-Familie zurückgeben und ihren Namen tilgen. Sagt Nan Goldin im Film All the Beauty and the Bloodshed, kommt heute ins Kino und Goldins Kampf war erfolgreich.
The University of Oxford is to remove the Sackler name from its buildings over the family's association with the opioid crisis in the US.
Jetzt dann nach Oxford. Der Rat der Universität hat letzte Woche beschlossen, dass die traditionsreiche Hochschule ihre Beziehungen zur Familie Sackler kappt. Der Name der US-Milliardäre wird von Gebäuden, Galerien und Mitarbeiterstellen entfernt, die mit Spenden der Sacklers finanziert wurden. Die bisherigen Mäzene aus den Vereinigten Staaten haben ihr Geld mit ihrem inzwischen bankrotten Unternehmen Purdue Pharma gemacht und der Herstellung des süchtig machenden Schmerzmittels Oxycontin. Die Sacklers waren über Jahrzehnte bekannt als großzügige Kunstfreunde. So zierte der Name der Familie einen vielbesuchten Flügel des New Yorker Metropolitan Museums, Professuren, Gebäude, Stiftungen überall in der Welt. Doch in den letzten Jahren haben viele Museen und Institutionen ihre Beziehungen zu den Sacklers beendet. Nicht mit Feuereifer, sondern unter öffentlichem Druck, entfacht von der Fotografin Nan Goldin. Nach einer Verschreibung, nach einer OP war Goldin selber jahrelang abhängig von Oxycontin. Ihr ging es darum, der Welt die Quelle des sacklerschen Mäzenatentums deutlich zu machen, die großzügigen Spenden, die aus den Erlösen eines abhängig machenden Schmerzmittels stammten. Heute erinnert an vielen Kunstorten nichts mehr an die Oxycontin-Dynastie. Das Metropolitan, das Guggenheim und die Columbia University in New York, der Louvre in Paris, das Britische Museum, Victoria and Albert und die Tate Gallery in London. Nirgendwo dort ist noch Sackler zu lesen. Richtig reich war die Familie geworden, nachdem Aufsichtsratsvorsitzender Richard Sackler darauf setzte, das starke Schmerzmittel bei Ärzten als Wohlfühlmittel für jedermann zu vermarkten. Absatz und Profite schossen in die Höhe. Oxy, wie es bei den Abhängigen hieß, wurde in den 2000er zur begehrten Droge. Wenn sich ein Arzt weigerte, gab es immer noch den schwarzen Markt. Ryan Hampton bekam Oxycontin von Ärzten verschrieben, jahrelang.
And I was being told from people that I had been taught to trust since a very young age.
Menschen, denen ich von klein auf vertraut hatte, sagten mir, dass alles in Ordnung sei, dass ich nicht wirklich süchtig sei und dass sie Oxycontin jederzeit absetzen könnten. Aber das haben sie nie gemacht. Sie haben die Dosis immer weiter erhöht.
Befeuert von Oxycontin hat die Opioid-Epidemie in den USA seit 1999 rund 1 Million Tote gefordert, Tendenz weiter steigend. Schulen, aber auch Privatpersonen halten inzwischen das Gegenmittel Naloxon vor, um sofort reagieren zu können, wenn jemand durch Überdosis zu sterben droht. Purdue Pharma hat mit Oxycontin rund 40 Milliarden Dollar Umsatz gemacht bis zur Insolvenz. Nach einem Prozess, der zur Auflösung des Unternehmens führte, zahlten die Sacklers in einem Konkursvergleich 6 Milliarden Dollar. Dafür ist die Familie für alle Zeiten vor zivilrechtlichen Ansprüchen und Schäden geschützt, die durch Oxycontin verursacht wurden. Die 6 Milliarden Dollar fließen hauptsächlich in Programme zur Opioidbehandlung und Prävention in verschiedenen US-Bundesstaaten. Gebraucht würde viel mehr. Ryan Hampton, nach einer Verschreibung früher selbst abhängig, kann nicht verstehen, warum das US-Justizministerium kein Strafverfahren gegen die Sacklers anstrengt.
It is fascinating that I have friends who are sitting in jail for crimes.
Es ist schon erstaunlich, dass ich Freunde habe, die für Drogenkonsum oder Marihuana-Besitz im Gefängnis sitzen. Also nicht mal ein Bruchteil dessen, was die Sacklers getan haben. Kein Mitglied der Familie Sackler musste sich je vor einer Grand Jury rechtfertigen.
Bis heute haben sich die Sacklers nicht entschuldigt. Einige Familienmitglieder ließen im Prozess erklären, Oxycontin sei unerwartet Teil der Opioidkrise geworden, man habe sich nichts zu Schulden kommen lassen. Das Familienvermögen wird auf mehr als 12 Milliarden Dollar geschätzt. Doch Nan Goldins Aktionen haben die Sacklers zu Paria in der Kunstwelt gemacht. In Oxford wird der Name der früheren Mäzene nur noch an zwei Gedenktafeln aller Spender zu sehen sein. In Washington können Besucherinnen und Besucher des Smithsonian Nationalmuseums asiatischer Kunst weiterhin die Arthur M. Sackler Gallery besuchen. Dort weist ein Aushang ausdrücklich auf die Opioid-Epidemie hin. Doch der Name Sackler muss bleiben, wegen der Schenkungsvereinbarung von 1982, die dies für alle Zeiten festlegt.
Soweit die Infos von Doris Simon. Wir reden gleich über den Film, der Nan Goldins Kampf gegen die Schmerzmitteldynastie erzählt. Das Pharmaunternehmen Sackler, haben wir eben gehört, hat unfassbare Profite mit abhängig machenden Schmerzmitteln gemacht. Vor allem in den USA sind hunderttausende Menschen in der Folge erkrankt oder gestorben. Dass die Sacklers juristisch nicht belangt werden, das ist ein Skandal. Weiterhin, dass ihr Name zumindest in der Rolle als Kunstmäzene verschwindet, das hat maßgeblich die Fotografin und Aktivistin Nan Goldin erreicht. Der Dokumentarfilm All the Beauty and the Bloodshed erzählt den langen Weg bis dahin im Kino zu sehen. Jetzt heute Regisseurin ist Laura Poitras. Der Film hat den Goldenen Löwen in Venedig bekommen, ist sogar für den Oscar-Anwärter. Susanne Burg aus unserer Filmredaktion ist jetzt zugeschaltet. Hallo.
Hallo.
Ja, Susanne, wie erzählt denn Poitras diesen ja doch inzwischen sehr bekannten Stoff?
Ja, das ist wirklich ein ganz komplex gewebter Film. Also der Film verbindet Goldens Biografie und ihren künstlerischen Werdegang mit diesem Kreuzzug gegen die Sackler Family und Purdue. Wir sind sehr viel bei den Aktionen von Nan Goldin dabei, wenn sie und ihre MitstreiterInnen im Guggenheim Museum beispielsweise von den spiralförmigen weißen Gängen aus allen verschiedenen Stockwerken in den Saal hinunter tausende gefälschte Rezepte hinunterregnen lassen oder falsche Pillendosen in einen Brunnen werfen. Es gibt dann einen riesen Aufmarsch, die Security kommt, will sie daran hindern. Also man sieht, dass es durchaus mutig ist, denn eben Nan Goldins Kunst hängt in vielen der Museen, die von Sackler Geld erhalten haben, sind also ein mächtiger Gegner. Und Nan Goldin hat durchaus einiges zu verlieren, denn wenn sie sich hier anlegt, ne, es gab immer wieder auch Maßnahmen gegen sie. Diese Spannung ist auch bei den Protesten im Film immer zu spüren. Das ist fast so ein bisschen hin und wieder wie ein Polit-Thriller.
Und inwiefern ist es für diese politischen Aktionen auch wichtig, die Kunst von Nan Goldin zu verstehen?
Ja, ganz in verschiedener Hinsicht. Denn also wenn ich von der Spannung sprach bei den Protesten und dem Mut, den es braucht, sich mit solch mächtigen Einrichtungen anzulegen, dann macht Laura Poitras auch deutlich, dass Angst nichts ist, was in Nan Goldin angelegt ist, also weder privat noch in ihrer Kunst. Daher ist es wirklich wichtig, die Künstlerin zu verstehen, vorzustellen. Nan Goldin wurde ja bekannt durch ihre Porträts im New York der 1970er und 80er Jahre. Sie hat da viele Menschen aus ihrem Umfeld fotografiert. Die Fotos waren nie gestellt, sie waren manchmal unscharf. Ganz bekannt ist die Ballade von der sexuellen Abhängigkeit. So eine Art Dia-Show, ursprünglich von über 800 Fotos mit Menschen, die man sieht, die feiern, die Sex haben, die Drogen nehmen. Es waren Bilder von ausschweifendem Leben, aber auch durchaus von Einsamkeit und Krankheit. Und als ich Laura Poitras in Berlin getroffen habe, hat sie erzählt, dass sie das Werk von Nan Goldin schon seit langem kennt und auch schätzt.
What I loved about her work always is the cinematic quality to it.
Was ich an ihrer Arbeit immer geliebt habe, ist diese filmische Qualität. Selbst bei den Fotografien spürt man, dass es eine Geschichte gibt. Bei ihren Diashows und Videoinstallationen gibt es diese unglaubliche Verquickung von Musik und Bildern. Wie sie es anordnete und aufbaute, das war so filmisch und revolutionär und radikal und feministisch und feierte die queere Sexualität. Sie war also immer eine Ikone für mich und sie hatte so viel Einfluss hier in Berlin. Sie hat eine tiefe Verbundenheit mit Berlin, genau wie ich.
Ja, genau. Beide, Poitras und Goldin, haben immer wieder viel Zeit in Berlin verbracht. Und gerade Nan Goldin hat viele Ausstellungen in Berlin gemacht. Also Nan Goldins Kunst war schon immer radikal und in der Hinsicht auch politisch. Sie hat auch mit ihren Fotos AIDS ins Bewusstsein gerückt, zu einer Zeit, als viele das noch ignorieren wollten. Insofern sind die Aktionen in den Museen fast so wie eine Erweiterung ihrer Sprache hin, so ein bisschen zum Agitprop.
Nan Goldin ist ja auch also insgesamt sehr offen. Ne? Hast du eben beschrieben, auch was ihr eigenes Leben aber auch angeht, weil sie eben auch keine Angst hat offensichtlich, hatte oder hat. Welche Rolle spielt das in diesem Film?
Ja, also das Leben bringt wirklich so eine emotionale Dimension auch in den Film. Nan Goldins Geschichte, Entschuldigung, war durchaus von Schmerz geprägt. Sie hatte eine depressive ältere Schwester, die hat sich das Leben genommen. Golden selber ist missbraucht worden, die Eltern waren größtenteils abwesend. Nan Goldin ist schon früh drogenabhängig geworden. Da bekommt es dann natürlich auch nochmal eine andere Wucht, wenn sie erzählt, dass sie von Oxycontin abhängig geworden ist, dann ja schon im höheren Alter, nur weil sie etwas gegen Schmerzen tun wollte. Das ist ihr verschrieben worden. So ging es ja, haben wir gehört, Tausenden, Hunderttausenden von Menschen. Und es ist wirklich perfide, wie hartnäckig Perdue das ignoriert hat und nichts unternommen hat. Das hat Laura Poitras, die Regisseurin, auch nochmal im Interview gesagt.
It took a long time. And, you know, they ultimately did the right thing, but it took 4 years. And that's a long time. And you're right that there was a mountain of evidence that.
Ja, es hat gedauert. 4 Jahre. Es gab einen Berg von Beweisen, der die wachsende Opioidkrise mit Oxycontin in Verbindung brachte. Die Sacklers wussten, was vor sich ging. Ihre Strategie bestand darin, alles auf die Täter zu schieben und sie unter Druck zu setzen. Eine wirklich kranke Weltanschauung. Es gab auch dieses Projekt Tango, das wie ein Trichter gebaut war. Der Trichter bestand darin, die Leute abhängig zu machen und dann versuchten sie, mit der Reha und anderen Geschäften Geld zu verdienen. Im Zusammenhang mit den Geldspenden für Museen haben viele das Wort Blutgeld benutzt. Ich finde, das ist ein sehr passender Begriff.
You know, people use the word blood money and I think that's a very appropriate term to describe the Sacklers.
Ja, ein ganz bewegender Moment im Film ist dann auch, als es zu einer Gerichtsverhandlung kommt, Nan Goldin aufgeregt ist und die Sackler-Vertreter aber eigentlich nur regungslos und wortlos da sitzen. Ist auch das einzige Mal, dass man sie im Film wirklich sieht. Mhm. Aber die Macht ist immer zu spüren.
Also der Film ist ja nun hochdekoriert bereits, ist ja auch, ja, sozusagen ist ja unterhaltsam, ist ja einfach gut zu verfolgen. Für wie gelungen hältst du ihn?
Er ist unglaublich gut, er ist so schlau, er ist so klug montiert, er ist auf so vielen Ebenen brillant, weil er alles verschränkt. Also es ist auf der einen Seite ein Porträt einer ja sehr berühmten Künstlerin, es ist ein Blick wirklich in die Seele einer Frau, die mit Drogenabhängigkeit zu kämpfen hat. Der Film gibt einen Einblick in die Mechanismen der Kunstwelt, in der eben Philanthropie so wichtig ist, gerade in den USA, wo aber man nochmal sieht, wie sehr Kunst und Kapital in dieser Welt auch verbunden sind. Und der Film ist auch unglaublich investigativ, indem er eben die Machenschaften der Sackler-Dynastie ja auch aufdeckt.
Und wie passt der in das restliche Werk von Laura Poitras, in dem sie sich ja sonst eher um Tätigkeiten US-amerikanischer Geheimdienste kümmert?
Ja, erstmal scheint es da gar nicht so richtig reinzupassen, weil es ja ein Künstlerporträt ist. Aber was die Filme verbindet, ist, dass Laura Poitras eigentlich immer wieder Interesse hat an Menschen, die aufzeigen wollen, was in ihrem Land schiefläuft. Also sei es Citizen 4, ihr Oscar-gekrönter Film über den Whistleblower Edward Snowden, der eben die weltweiten Überwachungspraktiken britischer und US-amerikanischer Geheimdienste nach 9/11 bekannt machte, oder aber auch über WikiLeaks-Gründer Julian Assange. Und ich habe auch Laura Poitras darauf angesprochen, weil mich interessiert hat, was denn jetzt gerade sie an Nan Goldin gereizt hat. Und mit diesem roten Faden kann Laura Poitras auch durchaus was anfangen.
Yeah, it felt the reason that I felt maybe I was the right filmmaker for this.
Ja, das war der Grund, warum ich das Gefühl hatte, dass ich vielleicht die richtige Filmemacherin dafür bin. Nan setzte sich mit dieser Ungerechtigkeit in den USA auseinander. Es war das Porträt eines Individuums, das sich der Macht entgegenstellt. Dieser Film konzentriert sich auf die USA, während meine früheren Filme eher das amerikanische Imperium und die globalen Auswirkungen zum Thema hatten.
Also mittlerweile kann ja Laura Poitras schon auf ein größeres Werk zurückblicken. Wie würdest du das vielleicht noch ganz kurz zum Schluss insgesamt beschreiben?
Also viel geht es in ihren Filmen ja um staatliche Repression. Das begann schon ganz früh. Also in My Country, für den sie 2006 auch für den Oscar nominiert war, da dokumentierte sie das Leben im Irak unter der US-amerikanischen Besatzung, kam dann auch auf die Überwachungsliste des Ministeriums für Heimatschutz. Das hielt sie davon aber nicht ab, 2010 einen Film über das Gefängnis von Guantanamo zu machen, The Oath. Es geht bei ihr also viel um Massenüberwachung, um die Grenzen dessen, was in demokratischen Systemen rechtmäßig ist. Es ist also auch kein kein Wunder, dass sie auch als investigative Journalistin immer wieder arbeitet und ihre Rolle als Vertreterin der vierten Gewalt wirklich sehr ernst nimmt.
In der Tat, total spannend und man sollte auf jeden Fall ins Kino gehen und diesen Film schauen. All the Beauty and the Bloodshed von Laura Poitras, Susanne Burg. Jetzt wissen wir viel mehr drüber und können den Film noch mehr genießen. Danke dir.
Sehr gerne.